Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Nachdem wir uns in der ersten Runde noch über relativ wenige Überraschungen, beziehungsweise eigentlich gar keine Überraschungen, beschweren konnten, hat das Shanghai Masters spätestens mit Runde 2 so richtig Fahrt aufgenommen. Perfektion im Überfluss, so könnte man den Podcast eigentlich nennen und ja, werde ich wahrscheinlich dann auch machen. Das Shanghai Masters in Runde 2 liefert unfassbares Snooker ab. Wir haben ein Maximum gesehen, wir haben einen Whitewash von Max Selby gesehen, eine blitzsaubere Leistung und wir haben diverse weitere Ergebnisse, über die wir reden können. Und das tun wir hier natürlich bei Total Clearance und dazu begrüßen wir auch heute Kati Hartinger. Moin Kati! Oder guten Abend vielmehr.
Okay, Christian ist schon voll in der Zeitzone in Shanghai angekommen, finde ich super. Ja, also guten Abend, sage ich mal. Und ich freue mich, dass ich nicht nur Top-Snooker gesehen habe, sondern es auch gehört habe, und zwar im Sinne der Reaktion des Publikums. Oder was ist da für eine Stimmung in Shanghai? Es ist ein Traum, das ist wie im Tempodrom. Shanghai, das neue Berlin, ich sag's dir. Da hört man ein Wuhu, ne? da hört man Applaus, Jubel, auch Erschrecken, wenn plötzlich ein Ball vergeben wurde, was jetzt bei Max Selby nicht so oft vorgekommen ist. Also es ist herrlich von der Atmosphäre her. Das macht richtig Spaß. Ja. Und das zeigt auch, dass wir uns zu Recht über andere Turniere in China beschweren. Ja? Weil es ist möglich. Es geht. Und es geht in Shanghai großartig diese Woche. Und das sollten sich alle anderen mal groß und mit Ausrufezeichen auf den Zettel schreiben. Weil wir haben so viele Turniere in China. Ich will nicht, dass das Shanghai Masters dieses Jahr das einzig Gute davon ist, was die Stimmung betrifft.
Wir werden sehen, ob es tatsächlich so kommt, aber es ist immer noch eins der besten Turniere, die chinesische Snookerwelt so bisher uns geboten hat. Und ja, so ein bisschen anschließend könnten ja die China Open, die es aber eigentlich seit Jahren nicht mehr gibt. Ne? Peking war eigentlich auch immer ganz okay, ne? Nicht perfekt, was die Zuschauerzahlen anbelangt, aber naja, wir werden es nicht lösen können, aber wir können über Snooker sprechen und da machen wir doch einfach da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, oder? Denn bis zum 4:0 haben wir das Match zwischen Max Selby und Sean Murphy ja quasi gestern während unseres ersten Podcasts schon zusammenfassen können. Dann können wir jetzt eigentlich schnell die letzten zwei Frames auch noch mitnehmen, denn zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast dann veröffentlicht hatten, war das Match tatsächlich dann auch schon durch.
Das ist richtig. Wir freuen uns ja gezwungenermaßen über jede richtige Vorhersage, die wir hier machen, weil es so selten passiert, dass wir richtig liegen. Fällt mir trotzdem schwer, weil die Vorhersage, dass der Sean Murphy da nichts mehr reißen wird, die war jetzt nicht ganz so schwierig. Ne? Aber trotzdem lagen wir richtig und Max Selby hat das so cool nach Hause gebracht. Ach, das war herrlich. Also ich war ja gestern schon ins Schwärmen geraten über das 115er Century Break, was der Max Selby gespielt hat, weil das wirklich nicht garantiert war, aber er hat es so leicht aussehen lassen und dafür gucken wir denen ja eigentlich beim Snookerspielen zu. Ne? Und dann hat er das Ganze nochmal getoppt, nachdem er im fünften Frame dann eine 73 gespielt hat, mit einer 137. Also die 147 kam dann von anderer Stelle, aber die 137 von Max Selby auch wunderschön anzusehen. Und der hatte also in jedem Frame einen Break von mehr als 50 Punkten. Bisschen lame war der zweite Frame, das war auch der einzige, wo Sean Murphy nennenswert Punkte gesammelt hatte. Da war es nur eine 52, aber sonst immer hohe Breaks. Also das ist ein Max Selby, wie wir ihn diese Saison öfters erleben wollen. Der Sean Murphy hatte ja noch sich lustig gemacht über die modische Entgleisung von Max Selby und Barry Hawkins auf dem Weg zum Turnier, als sie beide damit, wie Sean Murphy meinte, 80er Jahre Jeans, Shorts rumgelaufen sind im Partnerlook. Ne? Also ich finde ja, die beiden können alles tragen, Sean, ganz ehrlich. Muss nicht jeder im Glitzeranzug rumlaufen. Nein, also das war aber schon wirklich ein gewagtes modisches Statement, würde ich sagen, von Max Selby. Und auch sehr, sehr lustig, wie Sean Murphy das kommentiert hatte. Also das fand ich gut, das hat mir richtig gut gefallen. Dann am Tisch hatte Sean Murphy wirklich nichts zu kommentieren. Und ich denke wieder an die Sendung zurück von gestern und denke mir, was ich gesagt habe, war, dass Sean Murphy nach 4 Frames noch nicht genug Punkte gesammelt hat, um einen Frame zu gewinnen im gesamten Match. Und diese Aussage blieb auch wahr. Es kamen dann noch 10 Punkte dazu im 5. Frame. Aber insgesamt sind wir bei 52 Punkten im gesamten Match für Sean Murphy. Das hätte bei Normaltemperatur nicht für einen einzigen Frame gereicht. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht Modeberater in dieser Saison doch die bessere Karrierewahl für Sean Murphy, der immerhin sein erstes Match ja auch mit einem Whitewash gewonnen hatte, aber jetzt hier gegen jemanden wie Mark Selby. Ja, da ist noch was zu tun, Sean.
Da ist noch ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, so eine Niederlage verdaut man dann auch etwas schneller, weil da war einfach nichts zu machen. Das war perfekt, was Mark Selby da gespielt hat. Und perfekt war eigentlich der gesamte gestrige Tag, denn alle vier Matches, die gestern liefen, waren unfassbar gut. Parallel zu Selby und Murphy spielten Kyron Wilson und CJ Hui. Da stand es ja der Reihe 1 gestern für den Chinesen, als wir den Podcast aufgenommen haben. Und die haben so unfassbar gut weitergespielt. Das ist einfach sensationell. Ich glaube, die müssen Lochquoten um die 99% gehabt haben. Und wenn man in diesem Match nach etwas mit der Lupe suchen möchte, dann sind das Safeties gewesen. Und ich glaube, Kyron Wilson hat sich selten über eine vergebene Trickshot-Schwarze so sehr geärgert wie gestern über die letzte.
Ja, was hat er denn da gemacht? Wirklich, Christian, das wäre ein Rekord gewesen, ja, für die meisten Century Breaks überhaupt über die Distanz hier. Christian. Also, und was macht er? Bei 97 Punkten, ja, spielt er dann diese No-Look-Schwarze und verhaut das Century Break. Das war so unnötig. Das war so ein skurriles Ende zu diesem intergalaktisch guten Match. Aber das hat es eigentlich auch noch spannender gemacht. Ganz ehrlich, würden wir über diesen Rekord oft berichten? Wahrscheinlich nicht, ja. Von daher vielleicht so eigentlich die lustigere Anekdote für Pannenpech und Pleiten der Saison, können wir jetzt schon mal vormerken für den Saisonrückblick. Also das war es nicht, ne? Aber das Match war vom Allerfeinsten, von beiden. Also da musste jetzt halt leider einer verlieren. Auch das Shanghai-Format hat da keine andere Lösung für gefunden. Es war in dem Fall CJ Hui. Ich meine, was soll der sich vorwerfen mit einer 124, mit einer 139, mit einer 127, 95 auch noch dazu. Vielleicht, dass er keine Safeties gespielt hat, gut. Aber das war einfach ein Gentleman's Agreement in dem gesamten Match, ja. Also da haben die sich drauf geeinigt, bevor es überhaupt losging. Und das ist auch in Ordnung, das kann man mal machen. Und Kyron Wilson einfach, ja, bärenstark. Also wie jemand, der schon mal Weltmeister war, ne. Es war ein Traum. Und das Schöne an diesem Turnier ist das nicht nur jetzt so ein richtig gutes Match war, sondern ich finde, das ist mitreißendes Snooker. Und in meinem Fall, vielleicht geht es vielen oder einigen da draußen auch so, habe ich das gerade auch gebraucht einfach, so um reinzukommen in die Saison, mal was einen mitreißt. Ne? Nicht so dieses pflichtschuldige Snooker gucken und ja, ist schon ganz nett. Nee, hier kommen wirklich die Matches, die dich vom Sessel hauen, die dir wirklich klar machen mit Neonbuchstaben, neue Saison geht los, wir sind am Start. Jetzt mal Energie hochschalten hier als Fan. Also das finde ich ganz, ganz toll.
Aber was man auch sagen muss, CJ Hui hat seit September letzten Jahres keinen Decider mehr gewonnen. Also jetzt abgesehen mal von kurzen Matches über Best of Five oder so. Fehlt da noch ein bisschen was in entscheidenden Situationen?
Also das sind jetzt Statistiken, die du rausholst, Christian. Also ich meine, was soll da Jack Lesowski sagen, oder? Also ich meine, das sind doch die
Der hat einen Decider gewonnen gegen CJ Hui.
Ach nein, ach guck mal. Ja gut, also wenn das jetzt eine Statistik ist, in der Jack Lesowski wie ein sehr erfolgreicher Spieler aussieht, dann kann irgendwas nicht stimmen mit dir. Also ich würde das jetzt nicht überbewerten, vor allem in diesem Match nicht. Aber wenn wir den nächsten CJ Hui Decider haben, Christian, dann verspreche ich dir, wenn er den wieder verliert, dann werde ich da ein großes Problem draus machen.
Alles klar, dann beobachten wir CJ Hui einfach erstmal weiter. Kyron Wilson auf jeden Fall ist durch, genauso wie Mark Selby. Und wer dachte, das war die genialste Snooker-Session beim Shanghai Masters, der wurde dann mal gleich noch eines Besseren belehrt. Denn die beiden folgenden Matches gestern Nachmittag standen dem in nichts nach. Zum einen Judd Trump, der letztes Jahr beim Shanghai Masters ja sicherlich eine seiner besten Gesamtturnierleistungen seiner Karriere abgeliefert hat. Er sagt ja sogar, es war die beste. Ich sehe da seinen WM-Titel immer noch ein Stück weit drüber. Aber Neil Robertson hatte gestern keine Chance gegen diesen Judd Trump.
Ja, und das war Neil Robertson, der mir eigentlich sehr gut gefallen hatte bisher in dem Turnier, oder? Ich weiß gar nicht, was da los ist. Also, bei dem 6-2 gegen Pang Jung-Shu, da dachte ich mir noch so, ach, der Neil Robertson, der ist aber auch gut in die Saison reingestartet. Das läuft doch. Aber dann kam der Judd Trump und hat den mit der Planierraupe planiert. Also, das ging ja schon los, oder? Die ersten zwei Frames, Neil Robertson ohne Punkt, das macht doch der normalerweise mit seinen Gegnern, ne? 103 Judd Trump, 127 Judd Trump. Zack, na, da musste sich der Neil Robertson so ein bisschen reinkämpfen ins Match, aber das Breakbuilding von Judd Trump war auch wieder unwiderstehlich. Im Vergleich zu anderen vielleicht gar nicht, also da hätten vielleicht noch so 2-3 Century Breaks mehr gefehlt, aber ein Traum. Und auch er im ersten und im letzten Frame mit einem Century Break, anders als Kyle Wilson, hat er es also geschafft, tatsächlich bei über 100 Punkten zu landen im achten Frame, 125 waren es dann. Neil Robertson hat schon nochmal was versucht, hat aber auf diesen einen Frame so richtig schlecht verloren, hat diesen siebten, nach einer 65 noch, da kam Judd Trump mit der 68, also huiuiui, also das war wirklich so ein Match für Neil Robertson, das wird dem wirklich gar nicht gefallen haben, weil weder der Start gut lief, noch die Mittelsektion des Matches, noch das Ende. Also das war von vorne bis hinten keine gute Vorstellung von und für Neil Robertson.
Und parallel zu Judd Trump gegen Neil Robertson gab es das Duell zwischen der chinesischen Nummer 1 Ding Junhui und der chinesischen Nummer 3 Zhang Anda. Wobei man Zhao Shintong da jetzt vielleicht als Weltmeister dazwischen sehen sollte. Aber es war ein sehr gutes Match, was sich die beiden lieferten. Und vor allem Zhang Anda gelang ein Maximum Break im sechsten Frame. Ja, was man halt so macht, ne? Wenn man eh schon 1-4 hinten liegt, dann spielt man eben das vielleicht coolste, relaxedeste, vielleicht auch längste, naja, längste vielleicht nicht, aber das entspannteste Maximum Break aller Zeiten mit einem genialen Double dann sogar.
Ja, ich frage mich, ist Zhang Anda irgendwie der Luca Brissell Chinas? Nein, okay, das ist, glaube ich, da liegen Welten dazwischen, aber genauso dieser Ansatz, so, ja, mei, das lief jetzt nicht mit dem Match, ich habe mit einer 92 angefangen und dann habe ich vergessen, dass ich gerade eine 92 gespielt habe und habe diesen Ding Junhui da nochmal irgendwie so richtig reingelassen ins Match, der dann auch zwei Century Breaks gespielt hat, ja, nett, ne, schön, toll, Wahnsinn, aber das Match ist dann dem Zhang Anda so wirklich entglitten. Und unnötig war es noch dazu. Aber dann kam diese 147. Ja, also die war, ich meine, die sind immer schön anzuschauen, aber da hast du wirklich, da hast du was gekriegt für dein Geld, auch was die Länge betroffen hat.
Ja, also es war wirklich, es war gar nicht so lang tatsächlich, glaube ich, im Schnitt wahrscheinlich, wenn man sich so anguckt, das war 12, 13 Minuten oder so ging das
es
Maximum.
Wirkte länger. Es wirkte
ja, das stimmt. Also Ronnie O'Sullivan kannst du, sein schnellstes Maximum konntest du wahrscheinlich zwei oder dreimal einspielen, während das von Zhang läuft. Ja, aber gebracht hat sie ihm am Ende ja dann halt auch nicht so viel. Ne? Es war der Startschuss für ein famoses Comeback. Also, dass er das Maximum ja überhaupt durchgezogen hat, also dieses eine Double, auf die, wo er sich dann verstellt hat, auf die viertletzte Rote oder so, war das war schon genial. Es war dann der Startschuss für ein Comeback, obwohl Ding Junhui den nächsten Frame ja dann auch nochmal gewann, zum 2-4 und dann stand es 2-5, aber Zhang kämpft sich zurück und trotzdem gewinnt Ding Junhui dann am Ende auf die farbenen Decider. Also, manchmal hat man so das Gefühl, man kann es nicht so ganz richtig machen. Ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass der Falsche gewonnen hat, aber man gönnt dann eigentlich dem Maximum-Macher ein bisschen mehr.
Ja, dann sage ich das, der Falsche hat gewonnen. Also, das war wieder so... Das ist halt so ein bisschen wie wenn die gegen Ronnie O'Sullivan spielen, oder? Und dann läuft es eigentlich richtig gut und dann kommt er zurück und dann macht er was und dann verdödelt er so den Entscheidungsframe. Also,
jetzt nimm doch nicht das Barry Hawkins-Ronnie O'Sullivan-Match vorweg.
Ja, doch, Christian, wir reden schon wieder so lange, weißt du, wir müssen ein bisschen Gas geben hier. Dann dachte ich, mache ich 2-1. Ja, nee, also, dass der Ding jetzt schon wieder weiter ist, ja, also da können sich andere drüber freuen, ich gehöre da nicht dazu, weil so. Ich weiß es nicht, warum, ja, aber irgendwie, der hat auch zwei Century Breaks gespielt und ich fand es irgendwie nur so halb inspiriert im Vergleich zu anderen, die ich am Tisch gesehen habe. Also ich bin so ein bisschen, ich habe so ein bisschen genug gesehen irgendwie von dem, bin ich ganz ehrlich. Und Zhang Anda hätte mir jetzt deutlich besser gefallen in der nächsten Runde einfach. Naja, gut, aber gut, so ist es halt, Ding Junhui. Sorgt dann dafür, dass weiter Leute wie du ihn als chinesische Nummer 1 bezeichnen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Laut Weltrangliste ist er das, tut mir leid. Ding Junhui ist in der Weltrangliste noch vor Zhao Shintong.
Wie?
Ja, das wird sich im Laufe der Saison sicherlich auch ändern. Zhao Shintong, über den sprechen wir gleich, aber wir müssen mit der ersten Session heute früh anfangen. Denn es hätte ein grauenhafter Tag werden können für die 92er-Generation. Denn nur Ronnie O'Sullivan hat von den dreien gewonnen. In der ersten Session sowohl Mark Williams als auch John Higgins sind ausgeschieden. Und in beiden Matches hätte ich das ehrlicherweise und sah das vor allem ja auch lange Zeit nicht unbedingt danach aus.
Absolut. Ich meine, das waren unterhaltsame Matches. Ich habe die beide gerne gesehen. Ich konnte mich quasi gar nicht entscheiden. Ich kann mich jetzt auch nicht entscheiden, mit welchem ich anfange, aber das ist wirklich ähnlich in der Struktur gewesen, dass die gut angefangen hatten. Und dann hinten raus, ich meine, bei Mark Williams war das ja ganz krass. Also Mark Williams, der wird sich fragen, was da los war und mit Recht. Und da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie anfangen, ja, und da hätte er aber noch, sondern das ist also völlig Banane, was in dem Match passiert ist. Ja, ich meine, Ali Carter hat sehr gut angefangen mit der 131, aber dann hat so Mark Williams sich langsam die Kontrolle erarbeitet, ne? Dann war es 2-2 zur Pause, aber dann kam der Mark Williams mit drei Frames in Folge, 124, 83, dann so ein zusammengewürfelter Frame. Da hätten Sean Murphys 52 Punkte tatsächlich auch mal gereicht, um einen Frame zu gewinnen. Aber das war dann in Kontrolle von Mark Williams. So, und dann im achten Frame spielt er diese 39 und dann geht, dann, also dann spielt er so einen komplizierten Split von, war das Braun oder was, ne? So einmal quer über den Tisch runter, um da die Roten aufzumachen und es bleibt aber nichts liegen. Und dann denkt man sich, ach, ist schade, ne? Ist blöd gelaufen jetzt, es hätte ja quasi schon jetzt der Weg zum gewonnenen Match werden können, aber gut, dann halt mit der nächsten Chance. Nee, Ali Carter 93, nächster Frame Ali Carter 78, ja, 10. Frame, Entscheidungsframe Ali Carter 87, Match vorbei. Also das da ganz, ganz kurios, wie das gelaufen ist. Mark Williams hat nach diesem Split, wo nichts gelaufen ist, der hat keinen Ball mehr gelocht, ja, keinen Punkt mehr geholt. Ali Carter hat das komplett übernommen und wie gesagt, also wenn da der Mark Williams jetzt da verdutzt in seinem Sessel saß, wir saßen verdutzt vorm Fernseher, ne? Also richtig cool von Ali Carter, aber ich kann dem Mark Williams irgendwie keinen Vorwurf machen. Das war bizarr.
Er hat es ja dann auch genauso auf Twitter zusammengefasst, Mark Williams mit seinem Tweet, 5-2 vorne gelegen, 39 gespielt, perfekter Split, ja, keine Position auf eine rote, danach keinen Ball mehr gelocht. Lachsmileys, well played, Captain. Das ist der Kommentar, den ich jetzt mal übersetzt habe, 2 Stunden gedauert. Ali Carter hat das Match dann mit 132 perfekt beendet. Ich glaube, das hätte John Higgins auch ganz gerne gehabt, aber der lag 2-0 vorne, lag 3-2 vorne, aber Xiao Guodong ist ein bärenstarker Matchplayer geworden. Den wirft das nicht aus der Bahn und der hat das ja dann auch brillant durchgezogen am Ende mit einem sicheren 6-4 Sieg. Also der macht weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Also von One-Hit-Saison brauchen wir da jetzt noch nicht sprechen.
Genau, und er war auch der deutlich bessere Spieler als John Higgins, was das Breakbuilding betrifft, und das sagen wir selten, ne? Hat 3 Centuries gespielt, John Higgins auch mit einer 97, das ist schon schön, aber ja, ansonsten war da nicht so viel. Und mich kurz am Überlegen, aber es war auch gar nicht so, dass John Higgins mal so einen Aufholframe hatte, ne? Sondern der Zhao Guodong hat das schon immer sehr gut dann auch durchgezogen und zugemacht. Na, eher noch so auch im 10. Frame hatte John Higgins dann vorgelegt und Zhao Guodong war dann mit einer 80 am Start. Also das hat er geschafft, die typische John Higgins-Situation zu vermeiden. Und das ist was man ihm hoch anrechnen muss.
Das muss man auf jeden Fall. Aber wie gesagt, den Tag für die 92er gerettet, in Anführungsstrichen, hat dann Ronnie O'Sullivan, der sich mit 6-5 gegen Barry Hawkins durchgesetzt hat. Und das ist eine sehr bittere Niederlage für Barry Hawkins, denn der hatte das Match eigentlich vor allem gegen Ende dann ein Stück weit im Griff, nachdem er am Anfang eher, ja, immer so ein bisschen reagieren musste. Aber ja, es ist halt Ronnie O'Sullivan, ne?
Das ist Ronnie O'Sullivan und ja, das war ein Entscheidungsframe und Ronnie O'Sullivan hatte eine Chance. Kann man das Match eigentlich so zusammenfassen? Ich meine, Ronnie mit einem Haufen so 90er-Breaks, nur 90 Paar zerquetschte oder mal eine 89, das war schon gut. Also darf man ja auch nicht vergessen, wo jetzt der Ronnie O'Sullivan herkommt, ja. So diese Amnesie der letzten Saison brauchen wir uns nicht gönnen. Also der hatte eine richtig schwierige Zeit, snookermäßig. Ja, auch offen thematisiert, dass dieses Coaching für ihn nicht funktioniert hat und der da jetzt nochmal komplett sich hat rausbringen lassen aus eigentlich seiner Art, Snooker zu spielen und jetzt das wieder findet. Also von daher wirklich ein sehr gutes Zeichen. Ich habe mich tatsächlich gefreut. Barry Hawkins, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Dann schafft das mal sozusagen, dann schafft das mal einen Entscheidungsframe gegen Ronnie und dann wird es auch wieder nichts. Und Barry Hawkins war ja derjenige, der den Entscheidungsframe überhaupt erzwingen musste. Ja, der hat ja eine 88 gespielt und eine 106, um jetzt hier nochmal Ronnie unter Druck zu setzen. Dann halt durchziehen, Barry, mal durchziehen.
Tja, es hat nicht gereicht für Barry Hawkins, aber es hat gereicht für Zhao Shintong. Es war der erste Auftritt des Weltmeisters nach dem WM-Titel, also quasi das erste Profi-Match als amtierender Weltmeister gegen Chris Wakelin. Souveräner 6:2 Sieg und viel mehr lässt sich da eigentlich auch nicht sagen, ne? Leider Chris Wakelin nur kurzzeitig, ja, wirklich ein echter Gegner.
Überhaupt kurzzeitig, frage ich mich. Na gut, es war 2:2 zur Pause, aber irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, dass Chris Wakelin hier aufdrehen kann, aber Zhao Shintong schon. Und das hat er dann auch wirklich gemacht, nach der Pause nicht mehr zurückgeguckt. 103, 65, 73, 59, also gut, andere Leute wie Mark Selby lächeln dann nur müde drüber. Aber es war eine lupenreine Veranstaltung, die er nach der Pause abgeliefert hat. Chris Wakelin, ja, das war es jetzt nicht, ne? Damit konnte er jetzt den Weltmeister nicht schlagen mit der Leistung. Trotzdem muss ich sagen, ich freue mich, Chris Wakelin einfach dabei beim Shanghai Masters. Es ist ein Einladungsturnier. Und der Chris Wakelin ist jetzt einfach dabei. Der ist in solchen Kreisen angekommen. Nachdem das bei ihm ja alles so losging mit dem Shootout-Titel. Also das finde ich schon immer noch eine richtig tolle Geschichte. Und ja gut, dann hat er jetzt halt nicht gewonnen. Aber was soll's, ehrlich, am Ende des Tages. Also so wird er das bestimmt auch nicht sehen, aber ich schon. Weil, also ich meine, krass, dass er einfach dabei ist beim Shanghai Masters.
Ja, und dann gibt's also morgen, ja, vielleicht das Duell der chinesischen Nummer 1 gegen die Nummer 2, wenn man so möchte. Ding Junhui gegen Zhao Shintong. Das dann am Nachmittag parallel dazu Kyron Wilson gegen Ronnie O'Sullivan. Das WM-Finale von vor 2 Jahren also. Am Morgen gibt's Xiao Guodong gegen Ali Carter. Vielleicht das Match der Außenseiter, falls es beim Shanghai Masters so von sowas überhaupt
Match der Unsympathen, kann man auch sagen.
Oder so. Parallel dazu gibt's Judd Trump gegen Mark Selby. Freue ich mich sehr drauf auf dieses Match. Was will man mehr, oder?
Absolut. Und ich bin gerade so ein bisschen überrascht, weil Judd Trump und Mark Selby, das hatten wir lange nicht. Gut, wir hatten das mal in der Championship League Winners Group, ne? Wir erinnern uns im Februar, aber das, also ehrlicherweise zählt das nur halb, aber mal so ein richtiges Match zwischen den beiden, das war Januar 2024, dass wir das letzte Mal hatten und das ging 5-1 für Judd Trump aus und das war eine Phase, in der Mark Selby nicht er selbst war, ne? Da erinnern wir uns auch dran, auch die UK Championship, wo Judd Trump seinen 1000. Sieg gefeiert hatte im November 2023, wo er 6-3 gegen Mark Selby gewonnen hat. Deswegen, das ist jetzt alles, das war eine schwere Phase für den Mark Selby. Und Judd Trump gegen Mark Selby jetzt mal auf so eine Distanz wieder zu sehen, endlich, da freue ich mich richtig drauf. Also das wird mein heimliches Highlight und auch nicht so heimliches Highlight. Also in der Morgensession weiß ich ganz klar, was ich angucke und dann ja, Nachmittag wird es wirklich eine schwere Wahl. Aber auch was für ein Genuss für die Fans in Shanghai oder Ding Junhui gegen Zhao Shintong und dann noch den Ronnie O'Sullivan und den Kyron Wilson am Start. Also eine bessere Session kann man sich doch wirklich gar nicht wünschen.
Ja, da sagst du was mit Judd Trump gegen Mark Selby. Kurios, ne? Das sind zwei der Spieler, die letzten 15 Jahre mit dominiert haben und die beiden haben ein einziges Finale nur gegeneinander absolviert. Und das war 2011, China Open.
Krass,
Wahnsinn, ne?
Oder ich meine, gerade die beiden, die spielen viel zu selten gegeneinander. Ich finde es wirklich krass, wenn man sich überlegt, wie oft man dagegen Ali Carter gegen Roddy O'Sullivan hat. Ne? Also das ist schon absolut verblüffend, wie das manchmal ist mit den Statistiken und den Auslosungen und allem. Ja, absolut verrückt, die beiden. Aber ich freue mich umso mehr, dass die morgen am Start sind.
Und dann genießen wir es auch umso mehr. Hier, selbst Flo Nüssle gegen Julian Boyko gab es öfter. So.
Genau. Also,
wir genießen das tolle Shanghai Masters Viertelfinal-Line-Up morgen. Und wenn die Runde auch nur ansatzweise so genial wird wie die zweite Runde, dann können wir uns da auf einiges gefasst machen. Und ihr verpasst natürlich nichts bei Total Clearance.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.